Schönen guten Tag, Herr Felber.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, dann gehen wir doch direkt rein. Der Begriff Gemeinwohlökonomie ist ein bisschen sperrig. Was verbirgt sich denn dahinter in drei Sätzen?
Also zum einen eine vollständige alternative Wirtschaftsordnung, die aber auf einem sauber demokratischen Prozess zustande kommen soll, durch die Mitwirkung idealerweise aller Bürgerinnen und Bürger. Zweitens eine voll ethische Marktwirtschaft, also nicht nur eine soziale, ökologische, auch eine humane, solidarische und demokratische Marktwirtschaft in der Bedeutung, dass je ethischer sich die Unternehmen und Konsumentinnen verhalten, desto leichter sollen sie zum Erfolg kommen. Und drittens eine wirklich liberale, freie Marktwirtschaft in der Bedeutung, dass nicht einzelne Personen oder Konzerne unendlich groß, reich und mächtig werden, sondern dass alle die gleiche Chance haben, sich ein bequemes Vermögen zu erwerben, ohne dass sie von anderen dabei erdrückt werden.
Jetzt haben Sie die Punkte schon schön zusammengefasst. Ein Wirtschaftsmodell, das ohne Begriffe wie Zinsen und Rendite auskommt und alle sollen zum Gemeinwohl handeln und sollen dafür belohnt werden in irgendeiner Form. Aber wie genau soll das funktionieren?
Also zunächst das mit den Zinsen. Die Kapitaleinkommen sind ein Gegenindikator zu einer Leistungsgesellschaft und es sollen die Arbeitseinkommen für tatsächlich erbrachte Leistungen, die sollen höher sein und es soll überhaupt keine Kapitaleinkommen mehr geben, jetzt in der größtmöglichen Kürze. Und die Gemeinwohlorientierung von Unternehmen, aber auch von Investitionen soll festgestellt werden durch eine Gemeinwohlprüfung, so wie wir heute ganz selbstverständlich die finanzielle Bilanz erstellen von Kreditvorhaben von Unternehmen, obwohl das auch nicht aus dem Urwald kommt, sondern das ist eine völlig künstlich aufgebaute Infrastruktur, die aber nur die Mittel des Wirtschaftens misst. Das Geld ist ja nur und das Kapital sind ja nur die Mittel des Wirtschaftens. Und selbst da haben wir uns die riesige Mühe gemacht, eine mega Finanzinfrastruktur aufzubauen. Und viel wichtiger und wertvoller und lohnender ist es doch, die ethische Bilanz für Investitionsvorhaben und für aber auch für alle Unternehmen zu machen und schauen, wie ökologisch nachhaltig ist denn das überhaupt, wie kooperativ und solidarisch ist das, wie demokratisch und wie human sind die Arbeitsbedingungen beispielsweise.
Jetzt klingt das theoretisch wunderbar, was Sie mir da vorstellen. Gibt es nur eine Krux bei der Sache, der Mensch. Der ist gierig, der ist egoistisch, nicht alle, aber viele. Wie kriegt man den dazu, wirklich fürs Gemeinwohl sich einsetzen zu wollen und zu verzichten auch?
Ja, das ist das Allerleichteste, weil der Mensch ist von Natur aus mörderisch und zärtlich. Wir haben die Freiheit, sowohl zu kooperieren als auch uns zu konkurrenzieren, bis hin zum Kannibalismus. Das heißt, entscheidend ist nicht das, was in unseren Genen steckt, sondern entscheidend ist, wie die Spielregeln gestaltet sind. Und wenn die Spielregeln das Gegeneinander und den Egoismus bis zum Extrem fördern und belohnen, ja, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass die Welt so aussieht, wie sie es heute tut. Und unser Vorschlag ist, dass die Spielregeln systematisch kooperative, humane, soziale, demokratische, nachhaltige, menschliche Verhaltensweisen belohnen und in Vorteil stellen. Und den Egoismus, den kann man nicht ausmerzen, aber man kann ihn einfach negativ anreizen. Und so würde sich dann die Wirtschaftslandschaft, der Markt würde sich in einen ethischen verwandeln.
Das ist gerade ein interessanter Punkt. Jetzt, Sie haben das richtig gesagt, wird der belohnt, der gierig ist und der fürs Gemeinwohl nicht. Der ist dann irgendwie raus oder in den meisten Fällen wirtschaftlich nicht erfolgreich. Im umgekehrten Sinne ergibt sich für mich so ein Kommunismusproblem. Wenn alle gut sein sollen, was machen wir mit dem, der böse sein will möglicherweise und der gierig sein will und der lieber Kapitalist sein will? Funktioniert der auch in Ihrem Gemeinwohlsystem?
Also zunächst ist das überhaupt kein Unterschied zu heute, weil heute gibt es ja auch eine gesetzliche Regulierung der Wirtschaft. Heute gibt es eine Wirtschaftsordnung und die ist ja per Definition als gut befunden, sonst gäbe es sie nicht. Nur ist es eben heute Finanzgewinnstreben und Konkurrenz und das hat halt in Kombination Effekte, die die Mehrheit der Menschen ablehnt. Und böse bedeutet ja heute gut sein, weil böse heißt, gegen diese Regeln verstoßen heißt, dass man eigentlich kooperieren möchte, dass man eigentlich großzügig sein möchte, dass man Mitgefühl und Empathie lebt und damit ist man heute sehr schnell aus dem Markt draußen und wettbewerbsunfähig und das dreht sich einfach um. Und es würde sich sogar durch marktkonforme Anreizinstrumente erledigen. Man kann nach wie vor egoistisch sein, man kann nach wie vor gierig, geizig und rücksichtslos sein, aber dann fällt man eben aus der Rentabilitätszone und man schreibt Verluste und würde dann eben so wie heute aus dem Markt ausscheiden, aber nicht, weil man eben nicht ausreichend Profite generiert, sondern weil man keine gute Gemeinwohlbilanz darstellen kann.
Gute Gemeinwohlbilanz dann also als Anreiz, um gut zu wirtschaften oder im positiven Sinne zu wirtschaften. Aber die Idee von, ich kann reich werden, ich kann mir meine Möglichkeiten erfüllen, also auch die Gier, die dahinter steckt, ist die nicht trotzdem was Positives in einem reglementierten Rahmen für eine Wirtschaft?
Also innerhalb eines demokratisch festgelegten Korridors wird es auch in der Gemeinwohlökonomie Ungleichheit geben, weil die große Mehrheit der Bevölkerung derzeit für Ungleichheit bei den finanziellen Einkommen ist. Allerdings ist eine 90% Mehrheit gegen grenzenlose Ungleichheit, so wie eine 90% Mehrheit gegen totale Gleichheit ist. Und genau das wäre auch der Vorschlag. Wir legen einen menschenwürdigen Mindestlohn, ein Mindesteinkommen fest. Wir legen aber auch ein Maximaleinkommen fest, sei das das 10-fache, das 50, das 100-fache oder das 12-fache. Das soll demokratisch entschieden werden und innerhalb dieses gesetzlichen Rahmen sind dann die Unternehmen genauso frei wie heute, ihre ideale und als gerecht empfundene Ungleichheit zu wählen.
Jetzt haben Sie das gerade über die Einkommen erklärt. Wie ist das aber mit Besitz, mit Eigentum? Kann man dann anhäufen, so viel man will, an Häusern und Yachten?
Ich würde die Eigentumsfreiheit genau gleich regeln wie alle anderen Freiheiten. Das zeichnet ja eine liberale Demokratie aus, dass wir alle die gleichen Freiheiten genießen. Und damit wir alle die gleichen Freiheiten und Rechte genießen können, müssen alle unsere Freiheiten auch begrenzt sein. Ich darf zum Beispiel nicht einfach jemanden berühren ohne die Zustimmung. Und das ist aber nicht der Zustand von Unfreiheit oder obwohl das meine sexuelle Freiheit einschränkt. Aber es ist ja Ausdruck eines liberalen Staates, dass die andere Person gleiche Freiheitsrechte hat. Ich kann hier nicht mit 300 km/h durch die Innenstadt fahren, obwohl das in meinem Verständnis vielleicht Freiheit wäre. Ausgerechnet bei der Eigentumsfreiheit, da haben wir derzeit die radikale Ausnahme von der Regel. Wir haben völlige Grenzenlosigkeit. Dabei geht aber die maßlose Eigentumsfreiheit der einen, die dann Milliarden haben oder Milliardenkonzerne, ganz klar auf Kosten anderer, weil die kaufen sich dann Fernsehsender, die kaufen sich in Österreich sogar einen ganzen Parlamentsclub nur mit Multimillionen. Und das ist das Ende der Freiheit, das ist das Ende der Demokratie. Und deshalb braucht es ganz analog zur Begrenzung aller anderen Freiheit eben auch eine Begrenzung der Eigentumsfreiheit, ohne sie aber per se infrage zu stellen.
Jetzt haben wir das Ganze immer noch auf einem sehr abstrakten Level besprochen. Gehen wir doch mal in die Realität, denn die Gemeinwohlökonomie, das ist ja nicht nur eine Idee, sondern es ist in Österreich zumindest eine Bewegung. Mittlerweile gibt es sie auch in Berlin, soweit ich das richtig gelesen habe. Die möchten erstmal in einem ersten Schritt den Kapitalismus abschaffen. Wie macht man denn das?
Wollen Sie nicht den Kapitalismus abschaffen? Das wäre dann die letzte Konsequenz. Die letzte Konsequenz wäre eine vollethische, aber eben nicht mehr kapitalistische, sondern wirklich liberale Marktwirtschaft. Und der erste Schritt ist, dass ein Unternehmen freiwillig die Gemeinwohlbilanz erstellt. Das machen derzeit rund 200 Unternehmen in 10 Staaten. Insgesamt unterstützen 1500 Unternehmen aus 30 Staaten auf allen Kontinenten, einschließlich USA, China, Chile und die ersten afrikanischen Staaten, die Gemeinwohlökonomiebewegung. Und wir sind eine Graswurzelbewegung, die bei den kleinsten Einheiten der Gesellschaft beginnt. Das heißt, jedes einzelne Unternehmen, sei es das kleinste, kann die Bilanz erstellen. Jede Kommune kann zur Gemeinwohlgemeinde werden. Da haben wir ein sehr schönes, klares Konzept ausgearbeitet. Es gibt auch schon die ersten 6 in Spanien und Italien in diesem Fall. Jede Universität kann die Gemeinwohlökonomie in das Bildungsprogramm und Forschungsprogramm integrieren. Zum Beispiel entwickeln wir gerade den ersten MBA Gemeinwohlökonomie. Man kann eine Betriebswirtin für Gemeinwohlökonomie werden.
Ein Masterstudiengang,
aber auch schon ein UNESCO-Lehrstuhl entsteht an der Universität von Barcelona. Also es ist bereits eine international ausstrahlende Bewegung, obwohl sie erst 3 Jahre jung ist. Und die Abschaffung des Kapitalismus, die müsste man natürlich definieren, aber die haben wir definiert in der Bedeutung, dass das Ziel des Wirtschaftens nicht mehr die Mehrung des Kapitals an erster Stelle ist, sondern die Mehrung des Gemeinwohls. Und diese Zielsetzung befindet sich heute bereits in allen Verfassungen demokratischer Staaten, die etwas über die Wirtschaft aussagen. Und aus dieser Sicht würden wir nur einen verfassungskonformen Zustand herstellen, im Unterschied zu der jetzigen Wirtschaftsordnung, die in keinster Weise durch die Verfassungen demokratischer Staaten gedeckt ist.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Ihre Theorie gesprochen. Lassen Sie uns noch ein bisschen über Sie sprechen. Sie haben ja selbst romanische Philologie studiert. Wann kam der Zeitpunkt, wie kam er, an dem Sie gedacht haben, ich rette jetzt mal die Welt und revolutioniere die Marktwirtschaft?
Das war in meiner Erinnerung zwischen 7 und 8, als ich bin in der Natur aufgewachsen in Salzburg und habe dort die Verbundenheit von allem wahrgenommen. Und aus dieser Wahrnehmung der Verbundenheit haben sich dann ganz von selbst Grundwerte in meinem Leben ergeben. Und dann habe ich so das Weltgeschehen beobachtet und analysiert. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, nachdem ich auch viel von meiner eigenen Tür gekehrt hatte, einige Therapien und bin Tänzer geworden. das mich am Leben hält und das mich auch immer wieder ins Gleichgewicht bringt. Und aus dieser Ruhe und Kraft heraus leiste ich meinen bescheidenen und möglichen, nicht ins Burnout führenden politischen Beitrag, dort, wo er meines Erachtens am dringendsten ist. Und das hat eben zur Gründung von ATTAC in Österreich geführt. Und aus dieser 10-jährigen Beschäftigung mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen ist jetzt da auch eine alternative Wirtschaftsordnung fast von selbst gesprossen.
Dass Sie gut reden können, das haben bestimmt auch die Hörer schon mitbekommen. Ich sehe Sie jetzt vor mir, Sie sehen auch nicht ganz schlecht aus. Ich habe vorhin Fotos gesehen, Sie stehen in der Mitte, die Menschen um Sie und Sie halten so eine Rede und machen das sehr schön, bringen das rüber. Fühlen Sie sich so ein bisschen als Revolutionär? Freuen Sie sich, dass Sie so Aufmerksamkeit bekommen?
Also ich fühle mich als moderner Aufklärer. Ich sehe eben bestimmte Dinge. Visionäre sind Menschen mit einer besonderen Sehkraft, die in die Tiefe oder in die Dinge hinein blicken können. Und dadurch, dass es mir auch eine Gabe ist, das, was ich hier sehe, zu kommunizieren, deshalb tue ich das. Von meiner ganz persönlichen, wenn ich ganz egoistisch das tun würde, was mir am meisten Spaß macht, dann würde ich nur tanzen und Gedichte schreiben, Biobauer sein und Masseur. Und das tue ich auch zu einem Teil, aber weil hier mein Sinnbedürfnis nicht in gleichem Maße befriedigt wird wie bei dieser politischen Tätigkeit, jetzt da übe ich eben auch einen Teil meines Lebens in der politischen Wandelarbeit aus.
Es ist ja immer schwer, Menschen von neuen Ideen zu überzeugen, die ein bisschen älter sind. Bei jüngeren Menschen geht das besser. Sie lehren selber an der Universität in Wien Wirtschaft. Wie kommt das bei Ihren Studenten an? Sind die alle schon bereit, das Gemeinwohl anzunehmen?
Nein, natürlich nicht. Und ich versuche auch gar niemanden zu überzeugen, weder die Älteren noch die Jüngeren, sondern ich spreche einfach darüber, was ich sehe und wovon ich überzeugt bin. Und wenn da niemand zuhören würde, dann würde ich überhaupt nicht davon sprechen. Aber dadurch, dass so viele daran Interesse zeigen und sich auch beteiligen, dann spreche ich halt zu denen, die etwas hören wollen.
Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, Vorträge auch international. Sie waren gerade in Helsinki vor 3 Wochen, jetzt im April geht's nach Kolumbien, heute mal Leipzig eingeschoben. Diese Internationalität, die ist bestimmt auch notwendig, weil so ein System, kann das überhaupt in einem Land umsetzbar sein, in Österreich oder in Deutschland? Oder muss man auch wirklich noch die Welt dazu verändern?
Also rein theoretisch wäre das selbstverständlich möglich, dass ein Land einen Sonderweg geht. Die Schweiz ist ja ein wunderbares Beispiel. Ist in ganz vielen
Fällen. In jeglicher Hinsicht,
ja. Ja, genau. Aber das ist überhaupt nicht das strategische Ziel. Und die Gemeinwohlökonomie hat von Beginn an ein mächtiges Echo gleich in verschiedenen Kontinenten ausgelöst. Und das wundert mich überhaupt nicht, weil ja die ethische Basis, das Wertefundament der Gemeinwohlökonomie meiner Meinung nach ein universelles ist. Und vielleicht noch ein zweiter Hintergrund. Mittlerweile sind wir in der luxuriösen Lage, dass wir nicht nur eine einzige Religion lernen, nämlich die jeweils gerade bei uns die vorherrschende ist, sondern wir gehen da in die Metaperspektive. Und ich habe den Luxus genossen, dass ich zu verschiedensten Brunnen in allen Kulturen gegangen sind und festgestellt habe, die Essenz ist schlussendlich die gleiche. Und vielleicht ist die Menschheit auch dank der Globalisierung in diesem Fall jetzt langsam in der Lage, eine Wirtschaftsordnung zu basteln, die historischen Extremerfahrungen, die Abweichungen vom Weg der Freiheit abspalten und hinter sich lassen kann und zu einer integrierten Wirtschaft aus allen bisherigen Erfahrungen vorangehen kann.
Wir sprachen über die Gemeinwohlökonomie, die er erfunden und mitbegründet hat. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Felber.
Es war eine Freude. Danke auch.
Und wenn Sie noch mehr zu dem Thema wissen wollen, den Link zum Buch von Christian Felber und die Lesungstermine, die finden Sie auf unserer Webseite detektor.fm.